heute bei «Apropos» der Boom von Social Freezing. Immer mehr Frauen in der Schweiz lassen ihre Eizellen eingefrieren. Man spricht von Social Freezing oder von Egg Freezing. Es sind heute mehr als doppelt so viele Frauen wie noch vor 3 Jahren, die sich für diesen Weg entscheiden. Und das freiwillig, also ohne dass es medizinisch notwendig wäre. Was steckt hinter dieser Zunahme und was erzählt der Trend zu Social Freezing über grössere gesellschaftliche Veränderungen? Heute bei «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» reden wir über das Phänomen. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist die Inlandredaktorin Jacqueline Büchi, die zusammen mit Alice Pritschki recherchiert hat, was dahinter steckt. Hallo Jacqueline.
Hallo Mirja.
Jacqueline, du hast vor kurzem 2 Frauen getroffen, die sich dafür entschieden haben, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Beide möchten anonym bleiben. Die eine von beiden, die nennen wir mit ihrem Vornamen Diana. Wer ist sie?
Genau, eben Diana heisst in Wirklichkeit anders. Sie ist 34, ist beruflich ziemlich erfolgreich. Sie arbeitet in einem grossen Unternehmen in einer leitenden Funktion und sie ist schon länger Single und hat dann darum vor einem Jahr etwa entschieden, sich ihre Eizellen eingefrieren zu lassen.
Mhm. Also das heisst, sie hat sich vor allem aus dem Grund entschieden, dass sie keinen Partner hat, um Kind zu bekommen.
Genau, sie hat mir gesagt, sie hätte wirklich schon immer Kind wollen. Sie hat viele Freundinnen, die kein Kind wollen oder die sagen, ja, mal schauen, ich lasse auf mich zukommen. Und bei ihr sagt das aber immer anders gewesen. Also die Vorstellung, kinderlos zu bleiben, die ist für sie ganz, ganz schlimm. Und mental, sagt sie, wäre sie schon lange bereit, eine Familie zu gründen und sie verdient auch genug und quasi aus ihrer Sicht wäre alles gegeben, nur eben der Partner fehlt, der passende. Und sie hat dann gesagt, ja, sie hat sich entschieden, die Eizellen eingefrieren zu lassen, um sich den Druck ein bisschen zu nehmen und um ein bisschen Zeit zu gewinnen.
Und die Idee ist, dass sie dann eines Tages, wenn der Zeitpunkt würde passen, die Eizellen wieder vorholen und ihren Kinderwunsch erfüllen.
Genau.
Wie viele Frauen in der Schweiz wählen denn, wie jetzt eben Diana, den Weg und lassen sich ihre Eizellen eingefrieren?
Das sind immer mehr. Die Zahlen, die das Bundesamt für Gesundheit kürzlich veröffentlicht hat, die sind ziemlich eindrücklich. Also im Moment sind schweizweit die Eizellen von über 1'900 Frauen eingefroren. Und zwar, das sind Zahlen von Frauen, also ohne, dass es einen medizinischen Grund gäbe. So Frauen wie Diana, die damit so ein bisschen Zeit gewinnen bei der Familienplanung. Dazu kommen nochmal etwa 670 Frauen, die eigentlich das gleiche Prozedere durchgemacht haben, aber aus medizinischen Gründen. Also, weil sie zum Beispiel Krebs haben und eine Chemotherapie machen müssen, die sich dann eben negativ auswirken auf die Fruchtbarkeit und wo so vorsorgen wollen, dass sie vielleicht später noch Kinder haben können.
Wenn man die Zahlen anschaut, dann hat das noch vor ein paar Jahren ganz anders ausgesehen, oder?
Genau, also die Möglichkeit, Eizellen eingefrieren zu haben, die gibt es rein technologisch gesehen noch nicht ewig. Man hat es früher auch noch nicht so lange eingefrieren. Dazu kommen wir noch. Auf jeden Fall hat die Zahl in den letzten Jahren recht stark zugenommen. Noch vor 3 Jahren waren es nicht einmal halb so viele Eizellen, die eingefroren waren wie heute. Man merkt, Klammerbemerkung auch, dass es ein ziemliches Business ist. Also das habe ich gedacht, wenn ich recherchiert habe oder sogar privat begegnet mir das immer wieder, dass ich in den sozialen Medien zum Beispiel Werbung für so Kliniken bekomme, die das eben anbieten.
Mhm. Auf die Kostenfrage, auf die kommen wir nachher auch noch zu reden. Aber was weiss man denn über die Frauen, die sich dafür entscheiden, ihre Eizellen einfrieren zu lassen? Was sind da für Geschichten dahinter?
Es gibt im Moment verschiedene Untersuchungen dazu, auch in der Schweiz von der Uni Zürich. Es gibt auch ausländische Studien und die zeigen eigentlich ziemlich übereinstimmend, dass es viele gut ausgebildete Frauen sind, die sich den Schritt überlegen oder darin machen. Das sind Frauen, die oft in einem höheren Pensum arbeiten. Es wäre aber der falsche Schluss, und das ist wichtig, das betonen viele Fachpersonen, es wäre der falsche Schluss, wenn man jetzt das Gefühl hat, das sind einfach Frauen, die Karriere machen wollen und dem alles unterordnen. Nicht. Sondern oft ist es wirklich so, wie jetzt in dem Fall von der Diana, die ich vorher geschildert habe, dass das Frauen sind, die einfach nicht den passenden Partner haben. Natürlich kann man es nicht so trennscharf sagen. Also wahrscheinlich spielt es schon eine Rolle, dass die Leute heute in der Tendenz länger studieren, ja, vielleicht nachher mal einen ersten Job haben und sich dann erst später Gedanken über eine Familie machen, als das früher der Fall war. Wir haben gerade ein interessantes Online-Tool gehabt bei uns auf der Seite beim Tagesanzeiger von unserem Interaktiv-Team, wo man so ein bisschen schauen konnte, wann das die Leute früher noch Kinder hatten und heute, dort kann ich jetzt die Zahlen gerade nicht mehr im Kopf, aber sieht man, dass in den 70er Jahren die durchschnittliche Mutter bei der Geburt vom ersten Kind noch 25 war und jetzt knapp 32. Das war recht interessant, um dort ein bisschen durchzuklicken. Aber auf jeden Fall, dort hat es natürlich einen Wandel gegeben und der wird sich da auch niederschlagen in diesem Bereich.
Das Tool, das können wir auch gerne noch verlinken im Beschreib zu dieser Episode. Kann man denn das eigentlich einfach so, seine Eizellen einfrieren lassen? Oder wie ist das gesetzlich geregelt?
Also wenn du sagst, kann man das einfach so, der erste Teil der Frage, dort eben spielt das Geld wieder eine Rolle, über das reden wir noch. Das andere ist auch das Alter, das eine Rolle spielt, über das können wir auch noch reden. Und wenn du die gesetzliche Regelung ansprichst, die sieht im Moment vor, dass man die Eizellen maximal während 10 Jahren eingefroren lassen darf. Das heisst, man kann nicht mit 20 den Prozess machen und dann die Eizellen mit 40 auftauen und sie dann brauchen. Das geht heute nicht. Es gibt im Moment Bestrebungen, die Frist zu verlängern, eben, dass das vielleicht ein bisschen einfacher möglich wäre. Aber da ist jetzt im Moment noch nichts spruchreif. Früher war die Frist sogar noch kürzer gewesen, bei 5 Jahren. Also das ist im Moment so der gesetzliche Rahmen.
Wie denn der Prozess konkret abläuft, das hat ihre andere Frau erzählt. Wir nennen sie den Podcast Sarah. Was ist ihre Geschichte?
Also das haben sie mir natürlich beide Frauen erzählt, wie der Prozess abgelaufen ist. Ich habe es nicht von beiden reingenommen im Artikel, den ich dazu geschrieben habe. Aber Sarah, die ist 38. Bei ihr ist der Fall ein bisschen anders gelagert als bei der Diana. Sie hat nicht so ein dringender Kinderwunsch. Aber auch sie ist beruflich auch erfolgreich, auch sie ist Single. Und sie sagt über sich, sie sei wahrscheinlich ein typischer Millennial. Also sie will sich so ein bisschen alle Optionen offen behalten, auch wenn sie im Moment noch nicht weiss, ob sie mal Kind will. Sie hat einfach Respekt davor, wenn sie dann wieder mal in einer ernsthaften Beziehung ist und sich dann verliebt und plötzlich merkt, oh, mit dem Mann will ich Kind und dann ist es vielleicht spät. Das ist so ein bisschen das, was sie sich überlegt hat. Und Biologie kann ja dann da eben recht gnadenlos sein und das hat sie jetzt schon in diesem Prozess gemerkt. Weil eben, wie gesagt, sie ist 38, man empfiehlt so ein Social Freezing eher früher zu machen und bei ihr haben dann schon so die ersten Hormonwerte gezeigt, dass wahrscheinlich bei ihr nicht der optimale Zeitpunkt ist, dass es um ihre Fruchtbarkeit nicht mehr so ganz zum Besten steht. Sie hat dann gesagt, ich mache das trotzdem, hat den Prozess durchgemacht. Das heisst, dort tut man sich Hormonspritzen verabreichen selber, dass die Eizellen, und zwar mehrere auf einmal, anreifen. Dann muss man da in Untersuchungen gehen, dann zum richtigen Zeitpunkt die Eizellen entnehmen lassen, je nachdem unter Vollnarkose. Und sie hat das gemacht und am Schluss ist dann eigentlich nur eine Eizelle hat können entnommen werden. Das ist wenig. Eigentlich sagt man, glaubt, dass es am Schluss Chancen gibt, ein Kind zu zeugen mit Hilfe der Eizelle, sollte man 20 bis 30 eingefrieren, weil es kann auch sein, dass beim Auftauen, dass die kaputt gehen oder dass bei der Befruchtung etwas nicht klappt und so. Also mit dieser einzelnen Eizelle haben ihre Ärztinnen gesagt, da hätte sie eine Chance von, glaube ich, ungefähr 3-4%, dass aus dem mal ein Kind dann wird. Und sie hat das zum Glück recht mit Humor genommen. Also eben gerade vielleicht auch darum, weil sie nicht ganz so einen dringenden Kinderwunsch hat, hat sie dann gesagt, ja, das ist jetzt halt wahrscheinlich das teuerste Ei von ganz Zürich und das ist jetzt ein Zauberei, hat sie gesagt.
Apropos das teuerste Ei von ganz Zürich, eben das Ganze, das kostet ja auch ziemlich viel.
Genau, ja, jetzt haben wir schon mehrfach auf die Kosten angesprochen, jetzt müssen wir es einmal auflösen. Und zwar ist das so, eben der ganze Prozess vor Untersuchung, Kontrolle, Hormonbehandlung, die Entnahme, das Eingefrieren der Eizellen, das kostet je nachdem, die einen sagen 4'000 bis 5'000 Franken und dazu kommen nochmal etwa 1'000 Franken für Medikamente. Das heisst, total wären es etwa 5'000 bis 6'000 Franken. Wobei jetzt die beiden Frauen, die mit mir geredet haben, die haben beide mehr gezahlt. Also es kommt also von dem her auch noch ein bisschen auf die Klinik an. Die eine hat 8'000 Franken gezahlt und die andere, die hat wie zwei Durchläufe gemacht. Weil eben, wenn es beim ersten Mal zu wenig Eizellen hergibt, dann kann man das nochmal wiederholen. Und dann kostet es halt nochmal so viel. Die hat dann total 14'000 Franken gezahlt, um dann am Schluss ein bisschen bessere Chancen zu haben. Und nachdem man das gemacht hat, gibt es aber auch noch weitere Kosten, weil man muss sich vorstellen, die Eizellen werden irgendwo eingefroren und dann muss man wie so eine Art Miete für das Gefrierfächli zahlen und das sind dann nochmal ein paar hundert Franken pro Jahr, etwa 400 über eben je nachdem bis zu 10 Jahre, also das summiert sich schon recht und wenn man es dann schlussendlich auch braucht, das muss man auch sagen, es sind längst nicht alle, die Eizellen brauchen, viele werden dann entweder auf natürlichem Weg schwanger oder sagen, ich will das vielleicht gleich gar nicht, aber die es dann brauchen, die müssen dann nochmal Geld aufwenden, weil dann muss man ja die Eizellen befruchten und einsetzen in die Gebärmutter und das kostet dann nochmal 2'000 bis 3'000 Franken. Wenn es dann beim ersten Mal klappt und wenn nicht, dann gibt es weitere Anläufe, die nochmal kosten.
Die Behandlung die ist also sehr teuer. Es ist auch ein Eingriff, den man machen muss, um an die Eizellen heranzukommen. Jacqueline, du hast erzählt, dass die Zahl von Frauen stark zunimmt. Wieso ist das eigentlich so?
Ja, ein Grund ist wahrscheinlich einfach, dass man es technologisch und medizinisch heute kann machen, dass man die Möglichkeit hat, dass es auch nicht mehr so ein Tabu ist, dass man vielleicht im Freundeskreis darüber redet und dann macht es die eine und dann findet die andere, das wäre für mich vielleicht auch etwas. Ein anderer Grund ist vielleicht der, den wir vorher schon schnell angeschnitten haben, dass man heute eher später Kind hat und die Fruchtbarkeit halt nach 35 im Schnitt relativ stark abnimmt. Es gibt immer Frauen, die länger oder weniger lang fruchtbar sind, aber dass man das weiss und vielleicht möchte vorsorgen. Eine von den zwei Frauen, die ich mit ihr geredet habe, hat er gesagt, oder sie hat ein bisschen die Schuld gegeben am heutigen Datingverhalten. Die hat gesagt, ja, eben so im Zeitalter von Tinder und all diesen Online-Dating-Plattformen, dort will man sich vielleicht auch nicht mehr so festlegen und dann lernt man jemanden kennen, aber will dann vielleicht gleich jemanden von beiden nicht und schaut, ob es noch etwas Besseres gibt und dass man so vielleicht auch ein bisschen den Zeitpunkt könnte verpassen, um eine Familie zu gründen. Das hat übrigens auch die eine Forscherin gesagt, als ich mit ihr geredet habe. Die hat gesagt, sie stellt schon fest, dass Frauen höhere Ansprüche haben an einen möglichen Partner oder auch eine Partnerin. Dass man halt nicht einfach mit irgendjemandem das Kind will, sondern mit dem Richtigen, mit jemandem, der sich auch dann engagiert in der Kinderbetreuung. 50-50 ist auch alles sehr nachvollziehbar. Aber dass das alles Faktoren sein können, die dann dazu führen, dass man eben tendenziell später dran ist und dann vielleicht darum so möchte vorsorgen.
Für die beiden Frauen, die du uns vorgestellt hast, für die war das eine Chance. Gleichzeitig ist das Thema ja ziemlich kontrovers diskutiert, ziemlich umstritten. Warum eigentlich?
Ja, das ist wahrscheinlich wie immer bei diesen Kinderwunschbehandlungen und Sachen, die man machen kann. Also es gibt Leute, die sich auf den Standpunkt stellen, die Natur wird schon wissen, was richtig ist. Das hat mir auch die eine von den beiden Protagonistinnen gesagt. Sie hat sich schon recht früh mal bei einer Frauenärztin erkundigt. Und das war auf dem Land, nehmen sie, in einem ländlichen Kanton. Und die Ärztin hat dann auch so etwas in diese Richtung gesagt. Man sieht das auch in Befragungen, dass halt, ja, wahrscheinlich gerade bei älteren Leuten die Akzeptanz kleiner ist oder auch bei Leuten, die religiös sind oder die deutlich kleiner ist, das wird alles eine Rolle spielen. Und das andere ist halt auch so ein bisschen die Idee von der Leistungsgesellschaft vielleicht. Also es gibt inzwischen in den USA vor allem, aber auch in der Schweiz vereinzelt Arbeitgeber, die ihren Mitarbeiterinnen etwas zahlen für die Behandlung oder sogar die ganze Behandlung übernehmen. Jetzt haben die Sarah und die Diana die haben gesagt, sie wären froh gewesen, hätte ihnen das jemand bezahlt, weil eben das ist teuer. Aber es gibt dort auch kritische Stimmen, weil man sagt, vielleicht setzt man die Frauen so unter Druck, dass man sagt, hey, jetzt müsst ihr zuerst mal da leisten und Karriere machen und Familiengründung auf später verschieben, weil es gibt ja die Möglichkeit. Und das ist wie eine Befürchtung, die im Raum ist, wenn das sich weiter ausbreiten würde.
Ist das etwas, was auch in der Schweiz könnte Schule machen, dass Firmen eben tatsächlich die Behandlungen unterstützen oder sogar übernehmen?
Also bis jetzt sind es, glaube ich, wirklich krasse Einzelfälle. Soweit ich das überblicke, gibt es eine Pharmafirma, die selber in diesem Bereich Fertilitätsmedizin tätig ist, die heißt Merck. Die bietet das an und hat auch so ein bisschen Schlagzeilen gemacht mit dem. Also die bietet allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, so Behandlungen zu übernehmen, jetzt nicht nur das Social Freezing, sondern auch andere Kinderwunschbehandlungen, und zwar unabhängig vom Status, ob die verheiratet sind oder ledig oder sonst etwas. Und dann gibt es eben grosse Firmen, die das in den USA machen, die aber bis jetzt die Ableger in der Schweiz das nicht anbieten. Von dem her, ich habe das Gefühl, im Moment ist man da noch nicht so weit. Es kann sein, dass sich das plötzlich durchsetzt. Es hat auch die Sarah hat gesagt, sie sei überzeugt davon, irgendwie die nächste Generation werde das so ein bisschen standardmässig machen. Aber das, glaube ich, keine Glaskugel, wir wissen es einfach noch nicht.
In dem Begriff Social Freezing, da steckt ja schon der soziale Aspekt irgendwie drinnen. Jacqueline, erzählt der Trend zu Social Freezing oder zu Egg Freezing in deinen Augen auch etwas über einen gesellschaftlichen Wandel?
Ja, sicher. Also ich glaube, zum einen hat es etwas mit einem neuen Selbstbewusstsein zu tun von den Frauen. Man nimmt das Schicksal irgendwie ein bisschen selber in die Hand. Eben verdient vielleicht auch genug Geld im besten Fall, um das selber machen zu können. Da gibt es ja auch ganz andere Beispiele von Frauen, die allein Mütter werden wollen und mit Hilfe einer Samenspende und so. Aber ich glaube so insgesamt, dass man sich vielleicht ein bisschen weniger unter Druck setzen lässt von den biologischen Gegebenheiten und sich vielleicht auch rausnimmt, zuerst anderen Prioritäten nachzukommen. Gleichzeitig darf das in gewissen Fällen vielleicht auch etwas mit dem zu tun haben, was ich vorher gesagt habe, was die Protagonistin Zara gesagt hat. Man will sich halt gewisse Optionen offen behalten. Auch das ist natürlich vielleicht ein bisschen am Zeitgeist auch geschuldet. Aber am Schluss ist es ja sehr etwas Persönliches und eine individuelle Entscheidung, wo jede wahrscheinlich eigene Gründe hat. Und ich möchte mir jetzt auch nicht anmassen, eine Erklärung zu finden, die für alle passt. Aber ich glaube einfach, so Sachen findet ja immer in einem gesellschaftlichen Kontext statt.
Danke vielmals für das Gespräch.
Danke, Miriam.
Wer noch mehr möchte zu diesem Thema lesen, wir verlinken auch unsere Berichterstattung noch im Beschreibung zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit Jacqueline Büchi und die Folge produziert hat Tobias Holzer. Und die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.